Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, zum Teil 2 von Selbststeuerung. Und wie immer ein herzliches Willkommen meinerseits aus Hamburg. Und Tom ist natürlich auch dabei. Herzlich willkommen, Tom in Berlin.
Hallo, lieber Thomas in Hamburg. Ja, hier Grüße aus Berlin zum Teil 2 zum Thema Selbststeuerung. Und war ja schon spannend so, dass wir mittendrin gesagt haben, wir ziehen hier eine Reißleine und die Selbststeuerung hat für uns gefunktioniert. Und wir haben gesagt, nö, wir machen 2 Teile. Und heute nehmen wir den 2. Teil zum Thema Selbststeuerung auf. Ich fand es eine gute Lösung, Thomas.
Genau. Ja, fand ich auch. Also, dass wir kurz innegehalten haben und dann überlegt haben und gesagt haben, ja, wir machen 2 Teile und steuern uns selbst ein bisschen nach. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das letzte Mal sind wir gestartet ja noch in dem ersten Teil mit Modellen und Konzepten der Transaktionsanalyse und fingen an mit den Ich-Zuständen. Und als nächstes haben wir uns gedacht, wollen wir das Konzept der Trübung nehmen. Also bleibt gespannt.
Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei.
Ja, Thomas, Trübungen.
Ja, Tom, im Englisch, genau, Trübungen. Im Englischen nennt es sich ja Contamination und in der deutschen Literatur nehmen wir ja den Begriff der Trübung. Und ich glaube, den sollten wir jetzt erstmal erklären, Tom, oder?
Das finde ich auch, weil ich sehe Trübung immer so für mich unter dem Aspekt, wenn Vergangenheit als Gegenwart erscheint. Also so nach dem Motto, ich bin doch im Erwachsenen-Ich und wenn man genauer hinschaut, könnte auch was anderes gerade stattfinden und das wäre die Trübung. Und da, Thomas, wollen wir ja mal so eine Definition, wollen wir eine Erklärung geben? Also Contamination oder Trübung sprechen wir in der Transaktionsanalyse, wenn Inhalte aus dem Eltern-Ich oder aus dem Kind-Ich-Zustand im Erwachsenen-Ich so wirksam werden, dass sie, ich sag mal, als unreflektierte Realität wahrgenommen werden und gelebt werden.
Und an dieser Stelle fände ich es ja mal ganz gut, dass wir vielleicht zum Beispiel einführen oder darstellen. Was meinst du? Also so ein Beispiel aus dem Eltern-Ich vielleicht?
Okay, aus dem Eltern-Ich hätte ich jetzt gerade so im Blick so die Aussage, Menschen, die Gefühle zeigen, sind unprofessionell. Das wäre so eine Aussage, das könnte eine übernommene Regel sein, die jedoch nicht so als Regel erlebt wird bei der Person, sondern die sagt, das ist ja objektiv. Menschen, die Gefühle zeigen, sind unprofessionell. Und das ist für mich eine Tatsache, würde jemand sagen.
Oh, mir fällt noch eins ein aus dem Führungsalltag. Okay. Eine gute Führungskraft muss immer eine Antwort haben.
Autsch, ja, das wäre auch wirklich, also das habe ich letztens auch wieder im Coaching erlebt, dass die Führungskraft sagte, ja, aber ich muss doch eine Antwort haben, ne? Und da ist die Trübung dann eindeutig zu spüren. Ne? Andere Idee habe ich gerade noch, eine Kind-Ich-Trübung könnte auch lauten, wenn mir jemand widerspricht, dann mag er mich nicht. Und auch das wird sozusagen nicht als eine alte Befürchtung aus der Vergangenheit wahrgenommen, sondern eher als eine sichere Erkenntnis im Hier und Jetzt erlebt.
Und dann nehmen wir das für den Moment als Realität, ne? Okay.
Ja, genau.
Und wie beeinflusst dann eine Trübung jetzt die Selbststeuerung?
Also für mich wirkt es so, dass die Trübung die verfügbaren Optionen begrenzt, die ich habe in der Kommunikation. Also eben hier und jetzt mit der anderen Person oder auch mit mir selbst. Also wenn ich überzeugt bin, eine Führungskraft müsse immer sicher wirken, dann werde ich Unwissenheit oder Unsicherheit in mir überspielen. Das heißt, ich frage weniger, ich höre vielleicht Kritik auch als einen Angriff auf meine Rolle in meiner Führungsposition. Und so eine, meine scheinbare Selbststeuerung dient dann eher der Aufrechterhaltung einer übernommenen Überzeugung.
Und wenn wir jetzt mal andersrum schauen, wir haben jetzt gerade, ja, sprechen wir von Trübung und wir kennen ja auch in unserer Beratung und im Coaching so die Begrifflichkeit, was wäre denn eine Enttrübung? Vielleicht mag ich da ein bisschen was dazu sagen. Also das wäre ja die Überprüfung solcher Überzeugungen, wie du und ich sie gerade genannt haben. Ne? Also nicht im Sinne so einer einfachen Widerlegung, sondern ja eher mit ja so einem gewissen Demut und Respekt vor ihrer Geschichte, finde ich. Also die Frage lautet ja nicht nur, ist dieser Satz jetzt irgendwie falsch oder verkehrt oder irgendwas, sondern auch, wofür war dieser Satz einmal wichtig? Also was hat er denn geschützt? Und gilt er heute noch uneingeschränkt? Habe ich unter Umständen eben andere Optionen? Also ich finde, das ist wichtig, das also auch zu nehmen. Sonst diskutieren jetzt hier irgendwie das Erwachsenen-Ich und das Kind-Ich oder das Eltern-Ich eben einfach nur mit anderen neuen Argumenten, aber so wirklich zu einer Lösung kommt es da auch nicht.
Ja, da habe ich gerade so den inneren Dialog im Kopf. So, da sagt der innere Erwachsene, das ist doch irrational, jetzt hör eigentlich damit auf. Und im Grunde genommen klingt es eher so nach einem kritischen Eltern-Ich, was da dann so durchschwingt.
Genau, und das, ja, und das ist dann irgendwie so eine bekannte psychologische Falle. Man beschämt sich selbst für seine Scham.
Ja, oder man ärgert sich auch darüber, dass man ängstlich ist.
Mm.
Ist ja auch so eine Reaktion.
Okay. Und wie könnte jetzt eine integrierende Reaktion aussehen?
Okay, warte. Integrierende Reaktion, also zum Beispiel wäre so, ich sag mal, ein Teil von mir rechnet gerade mit einer Ablehnung. Mhm. Also wenn ich jetzt das nochmal das Beispiel von vorhin nehme, wenn mir jemand widerspricht, dann mag er mich nicht. Also da könnte jetzt sozusagen mit dem Widerspruch, da kommt dann ein Teil in mir, der sagt, ich kriege hier gerade eine Ablehnung. Das ergibt auch angesichts meiner Erfahrungen eine Sinnhaftigkeit für mich. Und gleichzeitig möchte ich prüfen, was diese Person jetzt hier heute tatsächlich sagt und auch tut.
Und damit wird dann
also
ja...
Auf zwei Ebenen.
Ja.
Ne, also auf zwei Ebenen hinschauen.
Und damit wird so diese alte Reaktion oder diese alte Stimme jetzt weder eben komplett entwertet, noch zur alleinigen Wahrheit erklärt.
Ja, das wäre für mich der Kern von Selbststeuerung. Also diese inneren Erfahrungen bestätigen, ohne ihr auch automatisch eine Führung zu überlassen. Sondern, und da würde ich ganz gerne mal schauen, Thomas, lass uns doch mal reinschauen, wie das im Funktionsmodell, also dann im Verhalten sichtbar werden könnte. Hast du Lust darauf?
Sehr gerne. Und ich möchte das Bild noch ein bisschen zuspitzen. Also ist Selbststeuerung vielleicht weniger eine Regierung, sondern mehr so ein Parlament?
Okay, magst du es mir und den Zuhörern vielleicht noch ein bisschen erklären, was du damit meinst?
Naja, also so in einem Parlament gibt es verschiedene Interessen, verschiedene Stimmen, da gibt es Konflikte. Mhm. Nicht jede Stimme bekommt ihren Willen, aber relevante Stimmen, die werden und sollten gehört werden.
Also so zum Beispiel der Kindlich-Zustand, der möchte jetzt eine Pause einlegen.
Genau. Und das Eltern-Ich erinnert an die Verpflichtung.
Und mein Körper meldet sich gerade vielleicht mit einem Erschöpfungszustand.
Genau. Und das Erwachsenen-Ich prüft gerade die Termine, die Folgen, die Möglichkeiten.
Und manchmal wird hier auch eine Koalition gebildet, wie im Parlament, oder?
Ja, genau. Und problematisch wird es, wenn eine innere Partei die absolute Mehrheit besitzt.
Also so zum Beispiel wie die Partei Sehr Perfekt?
Okay, sind wir bei den Antreiberdynamiken. Ja genau, mit ihrem Koalitionspartner unter Umständen mach's allen recht.
Oh, dann wird aber jede Vorlage zur Pause abgelehnt, oder? Also, das wird aber echt ein Konflikt im Parlament.
Genau, oder die Partei, ich lasse mir von niemandem etwas sagen.
Die grundsätzlich gegen alles stimmen, was überhaupt nach Verpflichtung klingt, oder?
Genau, das Bild hat einen Vorteil. Es würdigt innere Vielstimmigkeit, finde ich.
Ja, und für mich passt das jetzt gerade auch nochmal Richtung ko-kreative Transaktionsanalyse, Thomas. Und zwar,
ja, genau.
Also, dass Persönlichkeit ja kein abgeschlossenes Objekt ist oder kein abgeschlossenes Einheit ist, sondern bildet sich ja in Beziehungen und Kontexten immer wieder neu. Also, Identität ist im Verständnis der ko-kreativen Transaktionsanalyse ja gleichzeitig Kontinuität und auch Beweglichkeit.
Genau, so ein Aushandlungsprozess, ne? Also dann ist es nicht so,
ja,
so direktiv, so als Selbststeuerung, so nicht so herrschaftlich, sondern eben in einem Beziehungskontakt.
Ja, und auch so wie so ein Prozess einer inneren Koordination. Also, dass ich das miteinander koordiniere, was da gerade in mir an Unterschiedlichkeit, an Vielstimmigkeit wahrgenommen wird von mir.
Ja, genau. Und wie jeder Aushandlungsprozess am Ende braucht es dann aber auch eine Entscheidung.
Auf jeden Fall. Eine Entscheidung definitiv. Und ko-kreativ bedeutet das ja nicht eine endlose Unverbindlichkeit. Also so wie ich es verstehe, trägt ja jeder Mensch Verantwortung für sein Handeln.
Mhm.
Also ich kann nicht sagen, zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, also mein rebellisches Kind, ich hatte die E-Mail geschrieben. Ich war das gar nicht.
Ja, schade. Ja, das wäre beruflich sicherlich manchmal hilfreich.
Ja. Ja, ich glaube, es wäre nicht nachvollziehbar für manche Führungskräfte mit dem rebellischen Kind, aber egal. Und gleichzeitig können wir aber innere Dynamiken damit erklären, ne? Und
genau.
Das nicht als, und ich finde, das Wichtige dabei ist, nicht als Entschuldigung zu missbrauchen oder als Entschuldigung zu nutzen, sondern es wirklich nur für die Erklärung.
Ja, das ist ethisch, finde ich, echt entscheidend. Also dieses Verstehen erweitert Verantwortung. Es hebt sie nicht auf.
Oh, das ist gut gesagt.
Mhm.
Das finde ich großartig. Verstehen, nochmal, wie hast du es gerade gesagt?
Verstehen erweitert Verantwortung. Es hebt sie nicht auf.
Wow, ja. Bin ich bei dir.
Jetzt haben wir ja mehrfach gesagt, dass Selbststeuerung relational ist, also so ein Beziehungsgeschehen. Und vielleicht sollten wir jetzt nochmal drauf eingehen, was bedeutet das denn praktisch?
Ja, okay, also Beziehung, also das heißt für mich, die Qualität einer Beziehung wird dadurch beeinflusst. Also welche Ich-Zustände angesprochen werden. Mhm. Zum Beispiel in einer beschämenden Umgebung wird ein Mensch möglicherweise angepasst, rebellisch oder auch kontrollierend. Und in einer sicheren und klaren Beziehung kann er leichter im Hier und Jetzt aktiv bleiben.
Mhm. Okay. Aber ich finde, damit dürfen wir jetzt nicht behaupten, Menschen seien nur dann im Erwachsenen-Ich handlungsfähig, wenn alle freundlich zu ihnen sind.
Ganz genau. Also das wunderbar herausgearbeitet, Thomas. Für mich wäre das dann, die Autonomie zeigt sich gerade auch darin, also unter schwierigen Bedingungen Wahlmöglichkeiten zu entwickeln. Und Beziehungen können diese Fähigkeit fördern oder auch erschweren.
Und dabei spielt dann ja Führung eine große Rolle.
Definitiv. Also auch eine Führungskraft, die jeden Fehler bestraft und zugleich Eigenverantwortung zum Beispiel fordert, erzeugt eigentlich einen paradoxen Kontext. Da können die Mitarbeitenden so nach dem Motto, was denn jetzt?
Ja.
Wenn ich was mache, werde ich bestraft und gleichzeitig willst du, dass ich Eigenverantwortung übernehme.
Ich habe so einen Satz im Kopf, seien Sie mutig, aber machen Sie nichts falsch.
Ja, toll. Ich hätte auch noch was dazu. Übernehmen Sie Verantwortung und entscheiden Sie nichts ohne mich.
Oh, ja, auch schön. Oder noch so ein.
Hast du noch einen?
Ein zum Schluss. Sagen Sie offen Ihre Meinung, solange sie meiner entspricht.
Also in solchen Kontexten wird ja Selbststeuerung häufig zu strategischer Anpassung und auch zum Überleben genutzt. Also Menschen lernen, Risiken zu vermeiden, Informationen zurückzuhalten oder auch Erwartungen zu erraten.
Toll. Und die Organisation diagnostiziert anschließend mangelnde Eigeninitiative.
Thomas, das ist ein klassischer Fall, in dem wirklich ein individuelles Defizit behauptet wird, obwohl die Beziehungsgestaltung das Verhalten mitproduziert. Und das wird oft übersehen und auch nicht nachvollzogen, was das heißt.
Naja, und in der ko-kreativen Transaktionsanalyse fragen wir ja deshalb nicht, was stimmt mit dieser Person nicht, sondern was geschieht zwischen uns, sodass dieses Muster sich jetzt gerade abbildet.
Ja, und wie tragen wir auch jeweils dazu bei? Also, ne, also wer verfügt hier über welche Macht? Also welche Macht habe ich? Welche Macht hast du? Welche Beiträge sind freiwillig? Welche erzwungen zum Beispiel? Ne? Oder auch welche Alternativen sind denn realistisch verfügbar in dieser Situation, die Beziehung zu gestalten?
Ja. Und das schützt dann von einer sehr nativen, also nicht nativen, sehr naiven Vorstellung geteilter Verantwortung.
Du warst gerade beim Olivenöl, ne? Natives Olivenöl.
Ich weiß es nicht, vielleicht hatte ich es jetzt gerade vor Augen. Also nicht jede Beziehung...
Wo wir doch gestern Abend so gut essen waren.
Genau. Nicht jede Beziehung ist symmetrisch.
Ach so, ach da möchtest du, ja, okay, ja. Also eine Führungskraft und eine mitarbeitende Person tragen ja nicht dieselbe strukturelle Verantwortung. Gehst das in die Richtung?
Ja, genau.
Und ja. Eine erwachsene Person und ein Kind auch ebenfalls nicht. Ne? Also Co-Kreativität bedeutet dann in dem Sinne nicht, dass Machtunterschiede geleugnet werden oder negiert werden.
Genau. Und auch in asymmetrischen Beziehungen bleiben Menschen ja denkfähig und entwicklungsfähig.
Definitiv. Und sie sind auch nicht auf ihre Anpassungsreaktionen reduzierbar, weil das wäre ja so eine Verobjektivierung. Also, dass man diese Anpassungsreaktion ja als Grundlage nimmt.
Okay. Ich stelle jetzt mal eine provokative These auf.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Viele Menschen brauchen nicht mehr Selbstmitgefühl, sondern mehr Disziplin.
Oh, das ist tatsächlich unpopulär geformuliert, was du gerade sagst. Wie meinst du das? Sag mal.
Naja, wir leben in einer Kultur, in der fast jede Anforderung als potenzielle Überforderung beschrieben wird. Manchmal ist etwas einfach anstrengend. Nicht jede Unlust verweist auf ein verletztes Bedürfnis.
Da stimme ich dir teilweise zu. Also Entwicklung verlangt auch von mir eine Frustrationstoleranz. Also wer nur handelt, wenn Motivation und Stimmung passen, ich glaube, der bleibt abhängig von momentanen Zuständen, oder?
Ja, genau. Ich muss ja nicht jeden Morgen meine tiefste intrinsische Verbindung zum Zähneputzen spüren.
Und ich muss dann auch nicht mein inneres Kind dazu ausführlich immer wieder befragen. Gehst du in die Richtung? Hast du das gedacht?
Es darf trotzdem dabei sein.
Das ist nett, danke. Also mein Einwand betrifft jetzt den Begriff Disziplin, Thomas. Also für manche Menschen ist Disziplin kein fehlender Wert, sondern manchmal auch ein übermächtiges inneres Gesetz. Also das heißt, sie funktionieren seit Jahrzehnten. Und noch mehr Disziplin wäre für mich da dann keine Entwicklung, sondern das wäre dann eher eine Verschärfung des Problems.
Wäre dann die Frage, wer braucht in welcher Situation welche Fähigkeit?
Okay, da gehe ich mit. Also der Mensch, der jedem Impuls folgt, braucht möglicherweise Struktur und Verbindlichkeit. Und der Mensch, der sich ununterbrochen kontrolliert, braucht vielleicht eine Erlaubnis, Genuss und Flexibilität auszuprobieren.
Okay, also ist Selbststeuerung nicht immer ein Mehr an Kontrolle?
Genau, ich denke, manchmal ist sie die Fähigkeit, einfach Kontrolle auch loszulassen.
Zum Beispiel Arbeit abzugeben.
Eine Pause zu machen, bevor alles erledigt ist. Oder Hilfe anzunehmen, einen Plan zu verändern. Auch was ja immer wieder auch in den Coachings-Thema ist, nicht jede E-Mail sofort beantworten zu müssen.
Ja, oder in einem Gespräch nicht bereits die perfekte Formulierung bereitzuhalten.
Das kann natürlich für angepasste Menschen ein spontanes Nein, ein Akt gelungener Selbstzerstörung, wollte ich gerade sagen. Thomas Siegmund ist mit dabei, ich muss noch was tun. Also was du gerade gesagt hast mit der perfekten Formulierung, die ich beibehalte, also das wäre für stark angepasste Menschen, also kann das ein spontanes Nein ein Akt gelungener Selbststeuerung sein.
Und für impulsive Menschen kann es gelungene Selbststeuerung sein, mit dem Nein 10 Minuten zu warten.
Oh ja, genau. Und deshalb brauchen wir keine universelle Tugendliste, wie vielleicht von manchen Protagonisten empfohlen wird, sondern Bewusstheit über das eigene innere Muster. So schaue ich da gerade drauf.
Ja, okay. Dann lass uns doch jetzt noch mal, ich finde, in diesem Zusammenhang über das Scheitern sprechen. Menschen nehmen sich etwas vor und tun dann das Gegenteil.
Das ist ja der Klassiker. Also abends beschließe ich, morgens Sport zu machen und morgens erklärt dann ein anderer Teil in mir, dieser Vertrag ist nichtig.
Ja, genau. Wer hat recht?
Ja, wahrscheinlich haben beide unterschiedliche Informationen. Also das abendliche Selbst berücksichtigt vielleicht langfristige Ziele und mein morgendliches Selbst berücksichtigt das Kuschelige und die Wärme meiner Bettdecke. Keine Ahnung.
Ja, also es ist doch aber ein ernstzunehmendes Argument.
Definitiv. Also oft planen wir ja so, als würden Motivation, Energie und Aufmerksamkeit konstant bleiben.
Mhm.
Und das tun sie nicht. Ne? Also gute Selbststeuerung in meinen Augen berücksichtigt den Zustand, in dem eine Handlung tatsächlich stattfinden soll.
Okay, also nicht nur, was will ich tun, sondern wie mache ich es meinen zukünftigen Selbst möglich?
Ja, genau. Zum Beispiel, also jetzt, wenn ich das Sportthema morgen nochmal aufgreife, ne? Also könnte ich ja zum Beispiel mir abends die Kleidung zurechtlegen für den Sport. Also die Aufgabe
verkleinern. Sportdress.
Ja. Zum Beispiel mein Sportdress mir im Schlafzimmer über den Stuhl zu legen. Die Aufgabe verkleinern, einen konkreten Zeitpunkt vielleicht festlegen. Vielleicht auch Verbindlichkeit mit anderen schaffen. Also, dass ich sage, Mensch, ich gehe mit jemandem zusammen zum Sport und da ich eine Vereinbarung eingehe, also einen Termin oder eine Verabredung, ist das nochmal eine andere Motivation für mich. Ne? Und was ich wichtig finde, Ablenkungen reduzieren. Das finde ich also wesentlich auch, gerade in solchen Themen.
Klingt irgendwie banal.
Und ich finde, wirksame Dinge sind oft banal. Also das Problem ist nicht fehlendes Wissen. Wir wissen das alles. Das Problem, das ist, was ich so sehe, oder diese Herausforderung ist für mich die Umsetzung unter realen Bedingungen.
Und warum hilft denn Selbstkritik so selten?
Also weil sie für mich häufig zusätzlichen Stress erzeugt. Also das heißt, den Zugang zu differenziertem Denken verengt. Ja, also dann kommt einfach so in mir die Stimme hoch, du bist einfach undiszipliniert, Thomas. Das ist aber keine brauchbare Information in dem Sinne.
Also könnten dann ja Fragen unter Umständen für solche Situationen sein. Ich überlege gerade, was könnten brauchbare Fragen sein. Also sowas wie, an welcher Stelle ist mein Plan gescheitert?
Ja, das wäre eine gute Frage.
Was war das Ziel unklar?
Gut.
War die Aufgabe zu groß? Gab es einen inneren Konflikt? War ich erschöpft? Habe ich meine ideellen oder idealisierten Version meiner selbst geplant?
Das ist schon anspruchsvoll.
Also Selbststeuerung, finde ich, braucht ja Feedback statt Urteil.
Ja, und das, was du gerade an Fragen formuliert hast, das ist für mich so das reine Erwachsenen-Ich. Im Hier und Jetzt mich zu fragen,
genau,
und mich zu überprüfen mit meinem Denken, mit meinem Fühlen und auch mit meinem Verhalten.
Genau. Und manchmal besteht ja dieses Lernen darin, ein Ziel auch aufzugeben
unbedingt.
Unter Umständen.
Unbedingt, Thomas. Also Beharrlichkeit ist nicht immer eine Tugend. Also ein Ziel kann ja auch veraltet sein. Das kann zeitlich kann sich das verändert haben. Das kann fremdbestimmt sein. Das kann aber auch vielleicht unrealistisch sein.
Und auch hier, finde ich, lauert ja Selbsttäuschung. Man kann jedes schwierige Ziel als nicht mehr stimmig umdeuten und dann wären wir ja bei einer Redefinition, ne?
Richtig, richtig. Und deshalb hilft Beziehung. Also da kommt dann das Relationale ins Spiel für mich. Ein gutes Gegenüber bestätigt nicht einfach jede Erklärung, ne? Wie beispielsweise die KI.
Ja,
die bestätigt das nicht einfach, sondern das Gegenüber fragt mich, gibst du dieses Ziel aus Klarheit auf oder um eine vorhersehbare Frustration zu vermeiden oder was sind deine Gedanken dazu?
Und das ist dann ja Konfrontation im Kontakt, im Gestalten von Beziehungen.
Ja, und das ist nicht so, du bist zu bequem, sondern das ist eher so, ich höre gute Gründe. Und gleichzeitig fällt mir auf, dass du jedes Mal kurz vor dem entscheidenden Schritt ein neues Ziel entwickelst. kann ja auch eine Wahrnehmung sein von jemand vom Gegenüber, oder?
Und das kann ja auch unangenehm werden, oder?
Definitiv. Und Entwicklung ist in meinem Verständnis und auch aus meiner eigenen Erfahrung nicht immer angenehm. Also Entwicklung ist schmerzhaft, ist Veränderung und Bestätigung bedeutet nicht, dass jedes Verhalten zu bestätigen. Mhm. Also ich kann die Person anerkennen und ich kann auch ein Muster deutlich benennen. Ne, also ich kann sagen, also du als Person bist in Ordnung und gleichzeitig sagst du jedes Mal 5 Minuten vor der Zeit, wo du das machen willst, hast du auf einmal eine andere Idee oder hast du einen anderen Gedanken. Das wäre dann für mich das Muster aufzuzeigen, ne, um da so eine Möglichkeit zu haben, der anderen Person die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu reflektieren.
Lass uns doch vielleicht den Zuhörenden eine kleine Analyse anbieten.
Was dachtest du?
Eine Situation, in der Selbststeuerung schwierig wird.
Ah, okay, gut. Also, soll ich mal loslegen?
Ja, mach mal.
Okay, also nehmen wir mal an, du, Thomas, erhältst eine E-Mail, die du als unverschämt erlebst. Und dein Impuls ist vielleicht, sofort scharf zu antworten.
Ich würde sagen, vollkommen hypothetisch.
Ja, das würde ich auch so sehen. Also, ne? Vollkommen hypothetisch. Und gleichzeitig, ne, also was kann ich jetzt tun? Also Schritt 1 wäre zum Beispiel innehalten und wahrnehmen.
Mhm.
Was geschieht gerade in meinem Körper? Fühle ich eine Enge? Fühle ich eine Hitze? Beschleunigt mein Puls? Kriege ich vielleicht gerade eine Spannung im Kiefer? Habe ich gerade einen Magengrummeln?
Und das finde ich jetzt spannend, was du sagst, weil da sind wir ja bei dieser Handlungskaskade, nämlich dieses Innehalten und Wahrnehmen als ersten Schritt, als eben gleich loszuschießen und zu antworten. Und den zweiten Aspekt, den ich daran spannend finde, ist eben auf die Körperwahrnehmung auch zu gucken. Ne? Also weil diese Körperimpulse ja total wichtig sind. Und da eben jetzt noch keine Bewertung vorzunehmen, sondern erst Kontakt mit dem erleben.
Ja, und dann, und wenn ich das, den Schritt 1 dann habe, wie du gesagt hast, den Kontakt mit dem Erleben dann in mir aufbaue, dann kann ich mir vielleicht meine Ich-Zustände in der Transaktion anschauen und versuchen zu identifizieren. Also welche inneren Stimmen oder welche Reaktionsmuster tauchen gerade in mir auf?
Okay. Also funktionsanalytisch könnte man eben sagen, welche Stimmen, wie zum Beispiel kritisches Eltern-Ich, so darf niemand mit mir reden.
Ja,
oder Erwachsenen-Ich. Ja. Woher kenne ich das?
Oder im rebellischen Kind, oh, dem zeigst du jetzt aber, das ist ja wohl eine Unverschämtheit, was der sich hier erlaubt.
Oder die angepasste Seite vom Kind, vielleicht habe ich was falsch gemacht. Ich sollte mich entschuldigen.
Ja, ich kann dir noch was anbieten, das fürsorgliche Eltern nicht. Ah, beruhige dich erstmal, du musst nicht sofort reagieren.
Okay, und dann Schritt 3?
Schritt 3 würde ich sagen, wäre die Realität überprüfen oder Realität prüfen. Also was steht tatsächlich in der E-Mail? Was interpretiere ich? Kenne ich den Kontext? Gibt es Mehrdeutigkeit? Vielleicht eine kleine Konferenz des Parlaments der inneren Stimmen. Ja, also wie geht mir jetzt damit, wenn ich diese Stimmen höre?
Genau, also die wir eben so ein bisschen vorgespielt haben und vorher wären wir eben so bei Körperwahrnehmung, dann guckt man, was entstehen für Stimmen. Jetzt hattest du eben schon so gesagt, na, was steht denn da so drin? Also das wäre schon so ein bisschen analysieren, was ist denn da drin? Und Schritt 4 wäre so für mich ja, und was habe ich denn für neben den Gefühlen und Stimmen, die da ist, was habe ich jetzt für ein Bedürfnis und was habe ich für ein Ziel? Also möchte ich eine Grenze setzen, einen Sachverhalt richtig stellen, die Beziehung erhalten, eine Entscheidung erreichen?
Ja, und wenn ich das so für mich sozusagen vor meinem inneren Auge dann alles ablaufen lasse, für mich geklärt habe, dann würde ich den Schritt 5 als eine Handlungsebene nennen. Also dann wäre für mich die Frage, soll ich die E-Mail sofort antworten? Könnte ich den Entwurf vielleicht auch erstmal abspeichern? Wäre vielleicht auch eine Nacht überschlafen möglich? Oder ich könnte auch nochmal überlegen, rufe ich die Person an? Aufgrund der E-Mail? Oder eine andere Handlung wäre, ich könnte ja auch eine dritte Person um ihre Einschätzung bitten. lies mal die E-Mail, was verstehst du aus dieser Mail?
Ja, gut. Also man hat ihm gesagt, so innehalten, wahrnehmen, dann so die Optionen prüfen, analysieren und dann eben so eine Handlung wählen. Das klingt irgendwie wie so nach einem kleinen inneren Vertrag.
Wie so ein transaktionsanalytischer Vertrag. Nur manchmal lautet der Vertrag ganz einfach und schlicht, also für mich selbst, ich schreibe jetzt alles, was ich denke und ich versende es heute noch nicht. Ich schlafe noch mal eine Nacht drüber und lese es mir morgen noch mal durch.
Ja, ich finde, da hat Outlook wirklich mal was Gutes gemacht. Ein technologisch unterschätzter Beitrag zur Zivilisation, der Entwurfsordner.
Schöner Abschluss, Thomas.
Okay. Okay, dann lass uns doch jetzt mal zum praktischen Schluss zu keine vollständige Neuprogrammierung der Persönlichkeit, sondern eher so, was gibt es für konkrete Möglichkeiten, so Tipps und Tricks für den Alltag?
Okay, starte ich einfach mal so mit dem ersten Punkt, den würde ich so sagen, den Zustand benennen.
Mhm.
Also innerlich hineinspüren, was ist gerade konkret los, was geschieht gerade, ja? Bin ich angespannt?
Mhm.
Fühle ich mich angegriffen? Habe ich vielleicht so in mir den Wunsch, aus der Situation rauszugehen? Ich möchte fliehen, so nach dem Motto. Oder werde ich in meinem Redeweil vielleicht gerade schnell? Auf keinen Fall, also auf keinen Fall in die Richtung gehen, dass ich mich als Person abwerte, so nach dem Motto, ich bin lächerlich oder ich bin unfähig. Das sind Urteile über meine Person. Das ist keine Beschreibung eines Zustands. Und dieses Benennen, diesen Zustand benennen, das schafft auch einen kleinen Abstand für mich. Also das heißt, wenn ich das benenne, ich fühle mich gerade angegriffen, dann ist es so, dass ich nicht das, dann denke ich, ich bin die Angst. Ne? Also ich werde hier gerade angegriffen, ich fühle mich gerade angegriffen, so nach dem Motto, ich bin die Angst, sondern eher, ich erlebe gerade die Angst, indem ich das Gefühl habe, ich werde angegriffen. Das ist für mich eine emotionale Distanz, die ich in dem Moment entwickle für mich.
Mhm. Ja, fein. Als zweites würde ich eben das nochmal mit reinbringen, was wir eben gerade auch schon so angemerkt haben, so diesen Körper zuerst mitzunehmen. Also wer hochaktiviert ist, der sollte sich nicht ausschließlich daran versuchen, sich mit Argumenten zu beruhigen. Also es ging wirklich erstmal darum, langsamer zu atmen, die Ein- und Ausatmung zu beachten, die Füße auf dem Boden zu spüren, also auch die Füße wirklich auf den Boden zu stellen, den Blick im Raum bewegen, vielleicht sich selber auch zu bewegen, zu schauen, brauche ich ein bisschen Wasser, was ich trinken möchte, ist wichtig, mal aufzustehen vom Schreibtisch, mal einige Minuten zu gehen. Und das nicht so als magisches Ritual, sondern wirklich, um dem System neue körperliche Informationen anzubieten. Und ich finde, bei chronischer Erschöpfung gilt, eine Atemübung ersetzt keinen Schlaf und keine Grenze.
Guter Punkt, Thomas. Dann würde ich mit dem dritten, mit der dritten konkreten Möglichkeit weitermachen, also die erste Deutung zur Hypothese machen. Also das wäre so nach dem Motto, wenn ich jetzt so in mir das Gefühl habe, der respektiert mich nicht, dann könnte ich ja stattdessen formulieren, ich deute das Verhalten der anderen Person gerade als respektlos. Und das kleine Wort deute, das öffnet einen Denkraum, weil es relativiert nicht das Erlebnis, sondern es trennt die Beobachtung und die Interpretation. Und das, finde ich, ist ein großes Werkzeug, was gut funktioniert, gerade im Alltag in Meetings oder in Führungssituationen, wenn ich beginne, Verhalten von anderen Personen zu deuten und es nicht persönlich zu nehmen, auf die persönliche zu holen.
Schön, ja. Das andere, was wir erst dachten, eben halt auch so, wir haben es ja mit dem inneren Parlament eingeführt, ne? Also die ganzen Stimmen, die da sind, wahrzunehmen und anzuhören. Mhm. Also Wir haben ja über das kritische Eltern-Ich gesprochen, über das fürsorgliche Eltern-Ich, über das Erwachsenen-Ich, angepasstes Kind, rebellisches Kind, vielleicht auch freies Kind. Mhm. Also was sagen alle diese Stimmen und nicht, wie bringe ich eine dieser Stimmen zum Schweigen? Darum geht's nicht, sondern eben wirklich alle Stimmen anzuhören und zu schauen, was sind denn für Bedürfnisse drin, was sind unter Umständen für Ängste oder kreative, freie Impulse drin. Mhm. Ne? Also entscheidend finde ich bei allem ist eben so, das zu integrieren und ja, auszuhandeln.
Als weitere konkrete Möglichkeit würde ich den Zeitgewinn mal ansprechen wollen, den ich mir einbauen kann, den ich kreieren kann. Also Selbststeuerung braucht in meinem Verständnis nicht häufig so eine perfekte Lösung, sondern manchmal reichen auch nur 5 Minuten aus.
Mhm.
Also zum Beispiel, wenn ich in einer Situation bin und ich merke, ich kriege gerade ich höre auf zu atmen oder ich merke, mir wird's heiß oder ich spüre eine körperliche Empfindung, dass ich das dann nutze und sage, ich möchte mal darüber nachdenken oder ich melde mich morgen nochmal zu dem Thema. Oder ich könnte auch sagen, lass uns kurz bitte unterbrechen, ich brauche mal einen Moment, ich muss mal eben kurz für kleine Jungs oder für kleine Mädchen.
Mhm.
Oder auch, wenn ich Nähe und Intimität in dem Moment auch leben möchte, dann könnte ich auch sagen, du, ich möchte jetzt aus meinem ersten Impuls heraus nicht antworten.
Ja.
Das wäre schon eine Ehrlichkeit und Offenheit, da braucht es dann schon eine gute Selbststeuerung, für sich ein gutes Verständnis. Und der Aufschub, das ist keine Vermeidung, also das möchte ich nochmal zum Ausdruck bringen, ja, also dass dieser Zeitgewinn ist keine Vermeidung, sondern es ist eher ein Ausdruck von Verantwortlichsein mir selbst gegenüber und meinen inneren, wie du sagst, meinem Parlament oder meinen inneren Reaktionen, dass ich denen Raum gebe, mich mit ihnen steuere und dann gehe ich wieder in die Situation mit der Person und gehe den nächsten Schritt.
Also, dass es eben sowas wird wie, ich melde mich morgen und dann melde ich mich auch morgen und nicht so etwas wird wie jeden Tag, verschieben wir es doch auf morgen, ne?
Ja.
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 Oh. Mhm. Eine andere Idee ist, in meinen Augen die Entscheidungen zu verkleinern. Also ich mache das mal so Beispielen fest wie ab morgen lebe ich gesund.
Auch schön, ja.
Und stattdessen eben eine Formulierung zu nehmen, ich gehe heute 10 Minuten spazieren.
Mhm.
Also das eben zu verkleinern und nicht so groß und komplex werden zu lassen und auch nicht sowas wie, ich muss das Projekt jetzt fertigstellen, sondern ich öffne das Dokument und schreibe die ersten Gedanken, die ersten 3 Sätze rein.
Guter Punkt.
Also kleine Handlungen erzeugen konkrete Erfahrungen und große Vorsätze hingegen erzeugen häufig nur so ein beeindruckendes inneres Theater.
Ja, schönes Bild, ja. Ich habe da gerade noch einen anderen Aspekt, den ich reinbringen möchte, und zwar, dass ich mir die Umgebung gestalte, die meine Selbststeuerung unterstützt und nicht schwieriger macht. Also Willenskraft ist ja keine unbegrenzte Ressource. Also, und wenn ich jetzt erwünschtes Verhalten leichter machen möchte oder unerwünschtes Verhalten schwieriger machen möchte, dann brauche ich klare oder bewusste Entscheidungen.
Mhm.
Was ich manchmal mit Führungskräften in Coachings zum Beispiel vereinbare oder vorschlage, dass ich dann sage, wie wäre es, wenn Sie Benachrichtigungen im Handy mal ausschalten? Wie wäre es, wenn Sie das Telefon mal aus dem Raum legen? Ne, oder wie wäre es, wenn Sie sich Termine für eine konzentrierte Arbeit blocken? Also, dass Sie sich einen Zeitslot nehmen von 2 Stunden oder von einer halben Stunde und dieser Termin ist dann für Sie, ja, und dass Sie auch Pausen verabreden, also konkret verabreden mit anderen Personen, dass Sie sich um eine Uhrzeit treffen und dann eine halbe Stunde mindestens eine Pause machen und dann nicht über die Arbeit reden oder nicht über inhaltliche Themen reden, sondern dann wirklich auf der menschlichen Ebene im Kontakt sein. Was ich finde, ist eine Materialien vorbereiten, Also das ist auch manchmal so eine Situation, dass die Leute dann sagen, ah, muss ich mir jetzt aber nochmal reingucken. Bereiten Sie es vor. Legen Sie sich alles zurecht, damit Sie dann, wenn Sie in dem Termin sind und in der Thematik sind, dass Sie das alles vorliegen haben. Weil für mich ist Selbststeuerung auch eine Architektur.
Mhm.
Ja, also das ist etwas, ich gestalte einen Raum, in dem ich diese Selbststeuerung ermögliche. Und für mich ist das wirklich, ich bin der Architekt meiner Selbststeuerung.
Das finde ich spannend. Ich habe das jetzt gerade kürzlich an einer anderen Stelle gelesen, als du das mit dem Telefon aus dem Raum legen gesagt hast. Dass neben dem, dass mir natürlich deine Erfahrung daran interessieren würde, wenn du das ansprichst. Aber dass eben das Smartphone, selbst wenn der Bildschirm schwarz ist, ob es nun auf dem Tisch liegt und selbst wenn es irgendwie nebendran in der Tasche liegt, es mittlerweile Untersuchungen darüber gibt, dass immer noch eine Restaufmerksamkeit von uns immer noch bei dem Smartphone ist. Mhm. Das finde ich schon spannend, also dass wir uns nicht zu 100% auf etwas konzentrieren, sondern immer eine Restaufmerksamkeit auch bei unserem Smartphone verbleibt.
Ja, bin ich bei dir.
Ich finde noch etwas, sowas wie die Koregulation bewusst nutzen, möchte ich noch anbringen. Also mit einem Menschen zu sprechen, weil wir ja erst auch sagten, oder du sagtest, sprich mit einem nahestehenden Menschen darüber, der es nicht zusätzlich dramatisiert oder auch vielleicht sogar beschämt. Also, und nicht jeder Kontakt reguliert, also manche Gespräche machen ja aus einer schwierigen E-Mail wirklich einen internationalen Zwischenfall. Also
ich muss mal die UN anrufen.
Ja, genau. Sondern dass wir uns Menschen suchen, die ja zum einen bestätigen und zugleich aber auch wirklich denken helfen. Also so etwas wie, ich verstehe, dass dich das trifft und lass uns mal anschauen, was genau passiert ist.
Ja, ja. Und ich hätte auch noch eine konkrete Möglichkeit, nämlich den inneren Vertrag zu überprüfen. Also wir hatten ja vorhin gesagt, diese kleinen inneren Verträge für die Selbststeuerung, da könnte ich mal zum Beispiel, will ich dieses Ziel wirklich? Oder erfülle ich hier eine alte oder auch eine fremde Erwartung? Ist es meine Erwartung oder habe ich etwas übernommen von jemandem oder will ich jemandem gerecht werden? Oder woran würde ich merken, dass das Ziel erreicht ist? Das frage ich oft am Anfang des Coaching-Prozesses. Woran merken Sie, dass der Coaching-Prozess wirksam ist oder erfolgreich für Sie ist? Ne? Und welches Ziel möchten Sie erreichen? Ne? Und welchen Preis bin ich bereit auch zu zahlen und welchen nicht? Und ich finde, das sind auch zwei wichtige Aspekte. Ne? Welchen Preis bin ich nicht bereit zu zahlen? Und da ist für mich der klare Vertrag als Begrenzung, als Überprüfbarkeit und auch als Veränderbarkeit wesentlich.
Mhm.
Je konkreter der Vertrag ist, desto klarer ist er in seinen Grenzen, er ist klarer zu überprüfen und er ist auch einfacher zu verändern.
Mhm. Dann finde ich doch so etwas wichtig, wenn es immer einen Rückfall gibt, ne? Weil wir bahnen ja jetzt so neue Pfade. Und es sind ja noch keine großen, ausgebauten Straßen. So, und wenn es dann mal so einen Rückfall gibt, sich nicht gleich zu verurteilen. Sondern mir fällt da eben halt auch diese Metapher ein in einem unserer Bücher aus der Transaktionsanalyse. Da wird ja dann so, du gehst auf den Fußweg und dann ist so ein offener Gullideckel und dann fällst du erstmal rein, ohne dass es dir bewusst wird. Und mit diesen neuen Bahnen und neuen Verhaltensweisen, die du dir baust und die du bildest, dann siehst du zwar schon diesen offenen Gullideckel, aber du fällst trotzdem rein und beim nächsten Mal gehst du schon mal drum rum. Und dann kann es aber auch mal sein, dass du halt wieder reinfällst. Und da sich eben nicht zu verurteilen, finde ich, ist wichtig. Und wenn du eben dann in so ein altes Muster zurückfällst, dich zuerst zu fragen, nicht wirklich zuerst zu fragen, was stimmt mit mir nicht, sondern eher, unter welchen Bedingungen wurde dieses Muster hier eigentlich plausibel? Was war der Auslöser? Und was wurde in mir an Zuständen, also an Ich-Zuständen gegebenenfalls aktiviert? Was hätte mir zusätzliche Wahlfreiheit ermöglicht? Und so finde ich eben, Verantwortung beginnt mit Ehrlichkeit und nicht mit Beschämung.
Das definitiv. Also Beschämung ist überhaupt keine, also ist keine Verantwortlichkeit. Also bin ich da bei dir. Nee. Und ich hätte da in der Beziehung nochmal eine weitere konkrete Möglichkeit, in dieser Selbststeuerung eine persönliche Stoppphrase zu entwickeln. Also einen kurzen Satz zu formulieren, um einen Automatismus zu unterbrechen. Ich habe das jetzt letztens in einem Teambuilding vorgeschlagen, dass ich sage, wenn Sie merken, dass Sie emotional im Gespräch jetzt, da könnte es jetzt schnell persönlich werden, welche Idee haben Sie, um in diese Situation bewusst zu steuern? Und das war ganz spannend. Beide Abteilungen sagten, sie wollen gerne mit gelben und roten Karten arbeiten.
Aha.
Es war Fußball-Weltmeisterschaft zu der Zeit. Also es kann sein, dass es vielleicht sozusagen dadurch eher abgeholt
wird. Etwas beeinflusst war.
Vielleicht war das etwas. Und gleichzeitig haben sie beide Abteilungen sich angeschaut und gesagt, das ist eine gute Idee. Das probieren wir mal aus. Ne, also so eine Stoppphrase zu entwickeln, das dann nicht verbalisiert, sondern als Zeichen. Ne? Also um jetzt so eine Stoppphrase zu verbalisieren, also als Satz könnte ich jetzt zum Beispiel entwickeln, ich muss jetzt noch nicht handeln. Oder es könnte auch so ein Satz sein wie, das ist jetzt gerade ein Gefühl, was ich in mir spüre, das ist noch keine Gewissheit. Es könnte auch vielleicht in die Variante gehen, ich darf klar sein, ohne andere zu verletzen.
Das ist irgendwie eine innere Erlaubnis, ne?
Ja, also eine andere innere Erlaubnis wäre, ich darf meine Meinung auch ändern und ich kann meine Meinung auch ändern. Und eine andere Idee wäre, ich bin verantwortlich und nicht allmächtig. Was auch so seine Grenzen und so einen Automatismus stoppen könnte. Ne? Also mein Satz wäre sozusagen, nicht jede Dringlichkeit ist wahr. Das finde ich so für mich. Wenn ich so manchmal hier vorm Computer sitze und die E-Mails dann sehe in Outlook und so weiter, dann denke ich mir, nicht jede Dringlichkeit ist wahr. Ne? Was interpretiere ich gerade hinein?
Ja, das finde ich gut.
Wo habe ich gerade meinen Fokus? Wo lege ich gerade sozusagen meinen Fokus drauf? Ne? Und das finde ich, ist für mich sehr brauchbar.
Finde ich sehr gut, ja. Nicht jede Dringlichkeit ist wahr. Sehr schön. Hänge ich gerade noch dran. Also sowas wie auch Fragen dazu stellen, welche Handlung erweitert meine zukünftigen Wahlmöglichkeiten? Also wenn man jetzt über das, was du gerade hinaus geht, dann eben sagen, und das ist vielleicht dann besser als, das verschafft mir sofort Erleichterung. Manchmal ist beides identisch, aber eben auch häufig nicht und auch nicht wirklich wahr. Ne? Also die scharfe E-Mail verschafft vielleicht kurzfristig Erleichterung und verengt anschließend aber auch wieder die Möglichkeiten, weil dann eskaliert es ja meistens. Ne?
Ja.
Und das klare, aber nicht impulsive Gespräch ist zunächst anstrengender und schafft möglicherweise aber wirklich mehr Beziehung und mehr, wie hast du es erst gesagt, mehr Raum, also mehr Handlungsspielraum. Sowas. Ne? Okay, kommen wir zum Schluss unserer großen Doppelfolge. Was meinst du? Was bleibt uns also jetzt von unserer Diskussion?
Okay, also wenn ich das jetzt mal so als Schlussgedanke zusammenfasse, dann wäre für mich, die Selbststeuerung ist also nicht als Herrschaft eines vernünftigen Teils über alle anderen Anteile zu verstehen. So, in die Richtung.
Mhm. Und sie ist aber auch nicht die Fähigkeit, sich an jede Anforderung anzupassen.
Ja, Selbststeuerung entsteht für mich aus Wahrnehmung, körperlicher Regulation, Realitätsprüfung, innerer Differenzierung und dann anschließender bewusster Entscheidung.
Mhm. Und sie bleibt abhängig von Beziehungen und Kontexten.
Und das finde ich wichtig. Wir sind verantwortlich und wir sind nicht unabhängig. Das ist ja gerade so die ko-kreative Thematik.
Wir sind geprägt und nicht vollständig festgelegt.
Ja, und wir haben Gefühle und wir sind ihnen auch nicht hilflos ausgeliefert.
Ja, und wir können denken. Und denken allein löst aber auch nicht jeden inneren Konflikt.
Ja, das stimmt. Aus transaktionsanalytischer Sicht bedeutet Selbststeuerung jetzt für mich auch, also ich kann wahrnehmen, aus welchem Ich-Zustand ich gerade erlebe und handle. Ich kann meine Geschichte würdigen, ohne meine Gegenwart mit ihr gleichzusetzen. Und ich kann andere Möglichkeiten entwickeln.
Und jetzt, ich weiß, es ist deine Lieblingspassion, aber überlass sie mir. Philosophisch würde ich jetzt ergänzen.
Okay.
Freiheit beginnt nicht dort, wo alle Bedingungen verschwinden. Sie beginnt dort, wo wir uns zu unseren Bedingungen verhalten können.
Gut gesagt. Und manchmal entsteht dieser Freiheitsraum auch nur für wenige Sekunden.
Aber wenige Sekunden können entscheiden, oder? Ob ich angreife oder nachfrage, schweige oder widerspreche, mich überfordere oder eine Grenze ziehe.
Und Selbststeuerung zeigt sich dann nicht darin, dass wir immer richtig handeln, glaube ich.
Genau, sondern darin, dass wir unser Handeln wahrnehmen, verantworten und korrigieren können.
Vielleicht ist das auch die erwachsenste Form der Selbststeuerung, Thomas. Nicht perfekt zu funktionieren, sondern mit mir selbst und anderen wieder in Kontakt kommen zu können.
Wunderschöne Gedanken. Ein wunderschöner Austausch und ich finde, es war es absolut wert, zwei Folgen hier draus zu machen, Tom.
Definitiv. Also wir haben uns und richtig damit, gut Zeit gelassen und sind wirklich in die einzelnen Aspekte hineingetaucht und haben uns Zeit genommen.
Und wir finden es ganz toll, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dass auch ihr, du, euch diese Zeit genommen habt, diese Doppelfolge zu hören. Und damit sind wir aber am Ende unserer Episode Selbststeuerung von Permanent Change.
Und achte doch mal in den nächsten Tagen darauf, vielleicht in einer Situation, in der du sehr schnell reagieren möchtest.
Ja, und frag dich dann, wer führt hier gerade? Wen?
Ja, welcher Ich-Zustand ist aktiv?
Genau. Gibt es eine alte Gewissheit oder könnte es eine Hypothese sein?
Und welche Handlung würde eine Wahlmöglichkeit erweitern?
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Vielen lieben Dank, Tom, nach Berlin. Es war mir eine große Freude.
Besten Dank, gleichfalls eine Freude nach Hamburg, Thomas. Danke für die zwei Teile und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, tschüss und bis zur nächsten Folge.
Ja.
Servus.
Tschüss.